von der Wissenschaft direkt in die Unternehmensgründung. Und das auch noch in einem der Zukunftstrends, dem Recycling von E-Auto-Batterien. Darüber spreche ich heute mit Lilian Schwich. Ich spreche heute mit Lilian Schwich, Mitgründerin und CEO von Cylib. Sie hat Technikkommunikation und Werkstoffingenieurwesen an der RWTH studiert, um dann im Bereich Metallurgie zu promovieren. Erste Erfahrung sammelte sie am Lehrstuhl im Bereich metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling. 2022 gründete sie dann zusammen mit Gideon und Paul Cylib. Hi Lilian.
Hi.
Freut mich, dass du da bist und dass wir mit dir reden können über deinen persönlichen Werdegang an der RWTH und deine Gründung. Vielleicht fangen wir mit dir persönlich an. War das für dich schon immer klar, dass du Werkstoffingenieurwesen studieren willst?
Nein, tatsächlich gar nicht so unbedingt. Ich habe natürlich nach dem Abi viele verschiedene Themen spannend gefunden und insbesondere halt eigentlich die Vermittlung von technischen Inhalten. Also ich fand damals Quarks und Co. super cool. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
Klar.
Das hat mich immer total fasziniert, weil ich dachte, es gibt so viele spannende naturwissenschaftliche, technische Themen, die man eigentlich irgendwo an die breite Masse vermitteln sollte, und habe dann den Studiengang Technikkommunikation entdeckt und fand die Idee, das zu verbinden, was man eigentlich gar nicht natürlicherweise in einen Topf werfen würde, total spannend. Und so habe ich dann halt den Bachelor bestritten und dann gemerkt, dass mich die technischen Inhalte noch viel mehr faszinieren und ich da noch tiefer reintauchen wollte einfach, deshalb.
Ja. Überhaupt nicht abgeschreckt gewesen von den technischen Inhalten, von der Schwierigkeit von Ingenieursfächern?
Wir hatten schon unsere Herausforderungen. Jeder, der an der RWTH studiert hat, kennt die langen Lernphasen in der BIP über die ganzen Semesterferien. Also das war schon auf jeden Fall hart, aber hat sich im Endeffekt immer gelohnt. Es hat immer Spaß gemacht, super Kommilitonen gehabt auf dem Weg. Insofern, ja, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich lerne wirklich was Fundamentales über die Welt und wie alles aufeinander aufbaut, und das fand ich so cool, dass ich immer tiefer reinbohren wollte.
Okay, was ist der größte Kulturunterschied zwischen Werkstoffingenieuren und Technikkommunikatoren?
Oh, einiges. Also ich würde sagen, das kreative Denken ist schon etwas, was ich viel mehr im Kommunikationswissenschaftsbereich gesehen habe. Also dieses ganz offene Diskutieren und auch mal vielleicht out of the box denken. Während ich das Gefühl hatte, im Werkstoffingenieurwesen ist alles sehr faktenbasiert und wenig crazy Gedanken verfolgt wurden.
Du hast es gerade schon angedeutet, du hattest auch nach deinem Master noch nicht genug von den Inhalten und hast dann sogar promoviert. Ja. Im Bereich Metallurgie. Wie kam das? War das klar während des Studiums oder hast du am Ende deines Studiums geschaut, willst du eine Karriere in der Wirtschaft machen, willst du in der Wissenschaft bleiben?
Mir war eigentlich klar, dass ich noch in die Wissenschaft wieder weiter reinmachen möchte. Deshalb war eigentlich für mich die Wirtschaft jetzt keine Option, da ich halt viele Jobs damals kannte, die mehr so in die Richtung Prozessingenieur waren. Da ist man dann quasi Anlagenverantwortlicher in einer Hütte oder so. Und ich wollte noch ein bisschen breiter eigentlich was über die Materie erfahren. Gerade Metallurgie hatten wir im Studium viele Module und viele Vorlesungen und auch Praktika. Das fand ich super, super cool und dachte so, hey, da ist doch noch so viel zu entdecken. Und halt insbesondere die Recycling-Metallurgie haben wir im Studium zwar gehabt, aber noch nicht so richtig zufriedenstellend, fand ich das. Und deshalb habe ich meinem Prof dann gesagt, ich möchte hier super gern promovieren, aber dann bitte in einem Recycling-Thema. Und zwar am liebsten Elektronikschrott oder Batterie-Recycling.
Hatte sich das Thema schon während des Studiums abgezeichnet?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, da hatten wir ein Modul und ich habe dann auch eine Studienarbeit in dem Bereich geschrieben, weil ich das so cool fand und dachte so, hey, was passiert denn eigentlich mit den ganzen Schrotten, die wir als Menschen irgendwie in den Markt spülen, ne? Die ganzen Produkte, die wir alle täglich nutzen, und fand den Gedanken total cool, dass man das einfach mit chemischen Verfahren wieder mobilisieren kann. Und deshalb habe ich da schon eine Studienarbeit tatsächlich gemacht.
Ah, okay. Jetzt habe ich gerade gedacht, eigentlich seitdem ich ein Kind bin, ist dieses Thema Recycling en vogue. Und man sagt immer, ja, Deutschland irgendwie auch Recycling-Weltmeister und total tolle Mülltrennung und so weiter. Trotzdem sprechen wir hier über eine ganz andere Art von Recycling. Und ich glaube auch, was die Technik dahinter angeht und die Technologie, der Technikfortschritt, kannst du uns was dazu sagen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und was da die Trends sind?
Mhm. Auf jeden Fall. Also klar, ich denke, Recycling-Weltmeister ist so ein Stichwort, das uns irgendwo auszeichnet. Gleichsam ist es ja schon so, dass wenn man mal so hinter die Kulissen blickt, wird das Recycling gar nicht immer so gelebt, auch nicht mit ganz normalen Consumer, Müllstoffen. Das hat mich total fasziniert in Japan beispielsweise. Da ist zum Beispiel das Thema Mülltrennung noch wirklich auf einer ganz anderen Ebene. Da können wir uns durchaus eine Scheibe von abschneiden. Aber man merkt schon, dass generell die Beschäftigung mit dem Thema in den letzten Jahren einfach in der breiten Masse stärker geworden ist. Man denkt viel mehr drüber nach, was man eigentlich für einen Footprint in der Welt hinterlässt. Und das merkt man halt tatsächlich auch im Thema des Batterierecyclings. Denn da ging es in den letzten Jahren einfach nur darum, sag ich mal, den Müll loszuwerden und vielleicht das, was werthaltig ist, insofern Kobalt und Nickel, das sind relativ teure Metalle, dass man die quasi wieder zurückbekommt und den Rest, naja, halt einfach möglichst schnell irgendwie los wird. Und da sieht man halt eben auch in unserer Branche zum einen von der legislativen Seite, also von Seiten der EU, dass die gesehen haben, dass das so nicht weitergehen kann. Aber man sieht es halt auch tatsächlich an den ganzen Forschungsthemen, die wir zum Beispiel jetzt in unserer Promotion gemacht haben. Da ist viel mehr Kreislaufwirtschaft an der Tagesordnung.
War und ist die Elektromobilität ausschlaggebend, damit diese, also da weswegen diese Themen so einen Aufschwung erlebt haben?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat uns in den letzten Jahren extrem Rückenwind mit unseren Ideen gegeben. Mein Professor und ich haben tatsächlich gewusst, dass es für so kleine Consumer-Batterien schon ganz gute Prozesse gibt, die zwar nicht alle Anforderungen erfüllen, aber die halt robust sind. Aber wir haben uns mit dem Thema dann ganz offen beschäftigt und eigentlich für uns identifiziert, dass durch die neue Bauart von Batterien im Zuge der Elektromobilität ganz neue Herausforderungen auf die Recycler zukommen. Und das ist natürlich ein Thema, das die Elektromobilität dementsprechend, sag ich mal, geboostet hat und das uns total geholfen hat.
Und wir haben es vorhin schon gehört, du bist heute als Gründerin hier. Das heißt also, die Faszination für das Thema, aber auch die Opportunität, mit diesem Thema vielleicht Geld zu verdienen, hat euch dazu bewogen, ein Startup zu gründen, Scilab. Willst du uns mal kurz erzählen, was Scilab macht?
Super gerne. Genau, Scilab ist unsere Company für Batterierecycling. Und zwar haben wir einen Prozess entwickelt, der von ausgedienten Battery Packs, zum Beispiel so, wie sie aus dem Auto rauskommen, bis hin zu marktfähigen Rohstoffen geht. Das heißt, wir nehmen das ganze System und splitten es quasi auf in die einzelnen Wertstoffkomponenten. Das kann dann zum Beispiel ein Lithium sein oder dann halt aber auch ein Kobaltsalz zum Beispiel. Und das nennen wir halt End-to-End-Prozess, weil das eigentlich wichtig ist, um Ressourcen hier in Europa zu halten. Das Verfahren, das wir dafür verwenden, also innerhalb dieses Rahmens eigentlich beim End-to-End-Prozess, ist innovativ, weil wir das so, wie es ist, entwickelt haben und damit einfach global einzigartig sind. Wir bekommen Lithium und Graphit tatsächlich nur mit Wasser zurück, haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir CO2 nutzen können, statt einfach zu emittieren und haben auch eine Möglichkeit gefunden, ganz ressourceneffizient zu sein und keinen Rohstoff rechts und links liegen zu lassen, sondern auch einfach so Basismetalle wie Aluminium in bestmöglicher Qualität wieder zu recyceln. Also
gib uns mal einen Eindruck davon, was ist der technologische Fortschritt an der Stelle? Was konnte man quasi vorher schon recyceln und was kann man jetzt recyceln, was man vorher nicht konnte?
Ja, das ist der Casus Knactus auf jeden Fall. Denn bisher wurden eigentlich nur edle Metalle quasi recycelt. Das heißt also Kobalt, Nickel, vielleicht noch Kupfer. Aber wir haben seitens der Europäischen Union identifiziert, welche Rohstoffe für uns kritisch sind, weil sie ein hohes Versorgungsrisiko und eine hohe technologische Relevanz haben. Und dazu gehört zum Beispiel Graphit, der sonst zu über 90% aus China kommt. Dazu gehört Lithium, das tatsächlich in Australien und in Südamerika beherbergt ist, von der Primärseite her. Und wir haben bisher Lithium und Graphit gar nicht recycelt. Also die Recyclingquoten sind null. Okay. Und das macht uns natürlich auch aus.
Und du hast es vorhin gesagt, es ist ein chemisches Verfahren. Das heißt also, ihr könnt rein mit dem chemischen Verfahren das zurückführen, end-to-end, wie du sagst. Ist dieser Prozess geschützt? Also habt ihr Intellectual Property?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon ein Patent auf den Weg gebracht, noch quasi aus der RWTH heraus und jetzt noch ein weiteres als Company, um einfach genau solche Twists, die uns irgendwie besonders machen, abzusichern. Das ist natürlich ein ganz großes Thema als Startup.
Jetzt ist spannend.
Ich schweige.
Genau, also was ich mich frage ist, wenn man dieses Alleinstellungsmerkmal hat an so einer entscheidenden Stelle und das sogar über IP absichern kann, wie sieht dann die Wachstumsperspektive eines Startups aus?
Na, die ist natürlich dann nur noch dadurch begrenzt, dass wir zum einen Timelines erfüllen wollen und müssen. Ne? Also schnelles Wachstum ist hier ganz, ganz wichtig, gerade in so einem wachsenden Markt und in unserem Fall natürlich durch die Kapitalintensität, die unser Prozess bedarf. Ne? Wir haben jetzt von chemischen Anlagen gesprochen, das ist absolut korrekt, aber um dahin zu kommen, müssen wir halt auch erstmal mechanische und thermische Stufen durchlaufen. Das ist halt etwas, was relativ aufwendig ist.
Aber, okay, jetzt würde ich es gerne plastisch machen. Ihr habt eine Halle und da werden in mehreren Stufen die Batterie recycelt. Wie sieht eure Halle aus? Wie sieht eure Recyclingstraße aus?
Ohne jetzt zu viel zu verraten.
Auch das ist geheim, ja?
Ja, nein, okay. Quatsch. Also ich kann ein bisschen vielleicht irgendwie die Vorstellung erhellen. Also wir haben uns viele Hallen angeguckt für unsere Pilotanlage jetzt oder unsere Pilotlinie. Und das ist als Recycler gar nicht so easy, denn man hat extreme Anforderungen bezüglich Geometrie, also zum Beispiel Deckenhöhe, Traglast vom Boden, dann die ganze Medienversorgung, die wir brauchen, Infrastruktur wie zum Beispiel Abgasaufreinigung oder Abgashauben und sowas. Also da haben wir schon eigentlich eine Pilotlinie, Pilothalle, die sehr industriell reif ist. Wir haben zum Glück auch das Glück gehabt, tatsächlich bei einem Automobilzulieferer jetzt als Mieter zu sein. Die Firma Lumilets hier in Aachen hat schon Erfahrung in dem Bereich und auch irgendwie in chemischen Prozessen. Das ist ziemlich, ziemlich cool, weil da haben wir einen Sechser im Lotto getroffen mit der Anlage. Mhm. Wie unsere Linie aussieht, ich habe es schon so ein bisschen erwähnt, wir haben sehr viele Schritte. Somit durchlaufen wir eigentlich eine Entladung, eine Demontage von Packs. Wir gehen dann halt eben durch mechanische Stufen, das sind dann ganz große Schredderanlagen beispielsweise, über thermische Prozessstufen, also Öfen, bis hin in ganz große Reaktoren, in denen wir dann unsere chemischen Prozesse machen. Spannend. Vielleicht ist es ein bisschen plastischer.
Ja, jetzt habe ich eine Vorstellung und vor allen Dingen zeigt das, was es für eine Wertschöpfungstiefe gibt an der Stelle. Also es ist nicht diese eine Wundermaschine, die mit irgendwelchen Chemikalien das zertrennt, sondern es gibt schon, glaube ich, wahrscheinlich klassische Verfahren, in denen das getrennt wird, mechanisch, thermisch und dann am Ende der magische Schritt. Du hattest es, finde ich, schon gesagt, es gibt eigentlich kein natürliches Limit erstmal für das Wachstum in einem so großen Wachstumsmarkt. Was sind eure größten Hämmer beim Wachsen?
Ja, also wir sind oder werden ein Entsorgungsfachbetrieb sein.
Das hört sich sehr deutsch an.
Sehr deutsch. Und das bedeutet halt auch ganz typisch deutsch viel Bürokratie, viele Genehmigungsverfahren. Das ist zwar auch gut in Deutschland, dass wir einfach so reif sind, was unsere Awareness angeht bezüglich unserer Umweltimpacts. Das heißt, wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir keine schädlichen Emissionen freisetzen oder so. Und das ist natürlich auch unsere Ambition, dass das alles safe läuft. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, der sehr lang dauert und die Behörden prüfen natürlich alles auch sehr gründlich. Und so müssen wir beispielsweise für so eine BIMSCH-Genehmigung, witziges Wort, steht für Bundesemissionsschutzgesetz, müssen wir so 18 Monate einplanen. Und das ist natürlich etwas, was man nicht in so einer ordentlichen Step-after-Step-Timeline dann hinbekommt. Da müssen wir schon ein bisschen parallelisieren, ein bisschen kreativ sein, ja.
Das klingt nach dem genau richtigen Thema für eine Technikkommunikatorin, über Bürokratie im Entsorgungswesen zu sprechen. Du hast es vorhin auch schon gesagt, besonders kapitalintensiv. Geht es da vor allen Dingen um den Aufbau dieser Hallen und dieser Ausstattung oder was sind die Kostentreiber?
Ganz klar die Anlagen, ja. Wir haben halt eben natürlich auch den Anspruch, dass das richtig coole Anlagen sind, damit wir auch wirklich ein moderner, innovativer Batterierecycler sein wollen. Deshalb sind die Anlagen schon auf jeden Fall auch kostspielig und das geht einher mit auch Lieferzeitproblemen. Ne? Das haben wir von Anfang an auch so eingeplant. In der Pilotlinie konnten wir jetzt auch viele Gebrauchtanlagen kaufen. Das hat uns zum einen Kapital, also auch Zeit gespart. Also Props an den Gebrauchtmaschinenmarkt in Deutschland. Aber das geht natürlich nicht langfristig so. Ne? Wenn wir eine industrielle Produktion planen, dann muss man schon auf jeden Fall auch da mit Lieferzeiten rechnen, die mehr als 6 Monate sind.
Ist es bei so einer industriellen Produktion wichtig, dass das zentral abgebildet wird oder gibt es die Planung oder die Perspektive, dass man das dezentral organisiert?
Sowohl als auch. Also das ist eine super gute Frage, denn Batterien sind ja ein Gefahrengut und Gefahrenguttransport ist A, gefährlich und B, natürlich auch kostspielig. Ne? Und deshalb ist es in unserem Interesse, dass wir die Transportwege von den Batterien möglichst kurz halten. Und das können wir halt dadurch erreichen, dass wir auch dezentrale Standorte haben, in denen wir meinetwegen so eine Vorstufe unseres Prozesses schon mal anbieten. Das ist auf jeden Fall denkbar, dass wir nicht an allen unseren Standorten in der Zukunft den kompletten Prozess abbilden, sondern das halt auch einfach so ein bisschen einteilen.
Ihr seid in Aachen geblieben, als Aachener Spin-off der RWTH. Warum Aachen?
Oh, wo fange ich an? Also ich denke, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass hier ein krasser Talentpool ist. Also wir haben zum einen viele Werkstudierende bei uns, die uns auch schon in den letzten Jahren begleitet haben, mit denen wir schon geforscht haben, die schon wissen, worauf es ankommt. Aber auch Werkstudierende, die jetzt neu dazu gekommen sind und nochmal eine ganz andere Qualifikation mitbringen, zum Beispiel so aus dem Umweltingenieurwesen, auch ganz spannend und wichtig. Und dazu kommt auch, dass hier unser Netzwerk sehr stark ist, auch was schon Ingenieure und Wissenschaftler anbelangt, die ihr Studium hinter sich haben, vielleicht schon 5 bis 10 Jahre in der Industrie waren, aber irgendwie immer noch so ein bisschen das Herz in Aachen haben und dementsprechend auch dann gerne hier arbeiten würden. Ich kann es aus der eigenen Erfahrung berichten. Viele Doktoranden in Aachen haben eigentlich Lust, noch was zu bleiben. Aber die Jobchancen hier in Aachen sind bis dato industriell noch nicht ganz groß. Ne? Klar wird immer mehr gebaut, aber gerade so bei innovativen Technologien, denke ich, weiß die Stadt Aachen auch, dass sie da viel mehr Industriestandort anbieten möchte. Und das ist halt was, was wir dann auch merken, dass Doktoranden sich auch freuen, dann hier einen coolen Job zu finden. Also so viel zum Talentpool. Dann haben wir eine super Kooperation mit der Stadt Aachen, also sehr naher Austausch bezüglich Industriestandortfindung. Echt richtig cool. Daran sehen wir halt auch wirklich, dass die Stadt Aachen Lust hat auf Industrie, Lust hat auf innovative Technologien und die wirklich hier am Standort zu halten. Und der dritte Faktor, der Aachen eigentlich auch besonders macht, ist so ein bisschen das Stichwort Euregio. Okay. Jeder, der hier ist, kennt es vielleicht. Tatsächlich, wenn man nicht so in Aachen gelebt hat, weiß man nicht, was das bedeutet. Wir sind hier eine Grenzregion, nahe Belgien, nahe der Niederlande. Man kann über die Grenzen spazieren und davon profitiert man halt eigentlich auch hier als Industriestandort, denn es gibt viele spannende Unternehmen, mit denen man auch zusammenarbeiten kann, über die Grenze hinweg, die ja eigentlich total virtuell ist. Und hier vermischen sich verschiedene Kulturen, verschiedene Branchen. Das ist eigentlich ein sehr cooler Spot.
Gibt es Planungen zur Expansion bereits in Benelux?
Noch nicht so konkret, aber wir sind gerade auf der Standortsuche.
Okay, also. Spannend. Das heißt also, die EU-Richtlinien geben es wahrscheinlich vor, dass es erstmal den gleichen Markt oder die gleichen Richtlinien gibt und dementsprechend kann man eigentlich, wenn man die Sprache beherrscht, direkt rüber. Safe. Du hast gerade gesagt, die Stadt Aachen sucht aktiv mit euch nach Flächen, geeigneten Hallen etc. Ist das die Wirtschaftsförderung, die euch da unterstützt?
Ja, genau. Mhm.
Und die haben euch geholfen, die Halle jetzt zu finden im Aachener Norden?
Ja, ganz genau. Das war auch echt Wahnsinn. Die Wirtschaftsförderung ist tatsächlich sogar in personeller Besetzung mit uns zu Besichtigungen gekommen. Hat auch einfach mitgedacht, schon bei den Besichtigungen, was man denn noch quasi weiteres anschauen könnte, auch für die Zukunft. Schon direkt irgendwie Flyer mitgebracht und also das ist echt mega cool. Und da haben wir auch das Gefühl, ja, dass das sich lohnt, hier weiter zu suchen, weil einfach der Wille von beiden Seiten da ist.
Also ich kann das nur teilen, wir hatten genau das Gleiche. Wir haben ja auch ganz lange nach geeigneten Gewerbeflächen und Hallenflächen gesucht für den Collective Incubator und die Wirtschaftsförderung hat uns zweimal von dreimal quasi fündig werden lassen und die sind mit uns dahin gegangen und die haben uns jedes Mal angerufen und gesagt, hier, es gibt wieder was, wir müssen schnell sein. Also insofern, ich kann das total gut nachvollziehen. Du hattest gerade gesagt, warum Aachen, hattet ihr euch auch andere Städte angeschaut?
Tatsächlich noch nicht. Wir hatten zwar schon mal irgendwie so ein bisschen andere Kommunen im Blick, also alles, was so im Aachener Umland ist, ne, das haben wir uns schon angeschaut. Da wurde uns auch versprochen, dass die ganzen Bauanträge super schnell bearbeitet werden.
Das ist so die Möhre an der Angel.
Safe, oder? Mhm. Ja, wir haben dann natürlich trotzdem weiter in Aachen auch geguckt. Für uns war es jetzt aber auch klar, es muss irgendwo in der Nähe von Aachen sein. Einfach wegen diesem Talentpool, den wir hier halten wollen. NRW ist natürlich perspektivisch auch spannend, gerade so quasi im rheinischen Revier, Stichwort Braunkohleausstieg, Strukturwandel. Da werden ja auch gerade viele Flächen frei. Wir verschließen die Augen davor nicht, aber wir sind halt auch offen, wo quasi der Standort am besten zu realisieren ist, klar.
Was könnte Aachen noch besser machen?
Da muss ich jetzt aufpassen. also ich denke, es gibt in so einer großen, lebendigen Stadt eine starke Auslastung von den Behörden im Bauamt. Das merken wir schon, dass da echt viel los ist. Wichtig ist es, glaube ich, einfach, dass man da engmaschig miteinander spricht und einfach schaut, dass Bauanträge umgesetzt werden können. Aber das ist, denke ich mal, sowas, das wahrscheinlich jeder über jede Kommune sagen würde. Und deshalb will ich da jetzt auch nicht zu hart sein.
Und bezüglich Talentpool, also ich bin mir sicher, dass Naturwissenschaftler und Ingenieure hier in Hülle und Fülle vorhanden sind. Aber was ist mit den Kreativen, mit den Designern, den Salespeople und so weiter?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was wichtig ist. Auch quasi, wenn man Leute aus anderen Städten nach Aachen locken will, das ist natürlich ein bisschen eine Challenge mit der Anbindung. Ne? Es geht halt im Endeffekt immer über Köln und wir haben jetzt quasi ein Interview mit einer Frau aus Berlin geführt und die hat natürlich dann berechtigterweise das Thema, das ist aber eine ganz schön lange Anreise. Und was halt auch auf jeden Fall wichtig ist, ist, denke ich, dass man hier den öffentlichen Verkehr in der Stadt gut umsetzt, auch zu den verschiedenen Standorten außerhalb. Ganz prägnantes Beispiel ist der Standort vom PEM, quasi der fast an der niederländischen Grenze ist. Da fährt irgendwie ganz selten nur ein Bus hin. Den Standort hatten wir uns auch mal angeguckt.
Avantis?
Richtig, genau, ja. Und das wäre natürlich was man easy verbessern könnte. Wäre vielleicht so das Thema Anbindung, Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja.
Ich finde das sehr spannend, weil da im Moment ja sehr viel passiert, Richtung urbane Produktion, die Fläche an der Rote Erde, direkt am Bahnhof, Altindustrieareale, Conti etc. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Aber wir sind ja mit dem Collective Incubator auch auf einer alten Industriefläche zwischen Talbot und Centis und mögen diesen Charme total gerne und sind super froh, dass wir hier diese Hallenflächen haben. Dass wir lange geplant haben, Neubau auf dem Campus mit Daten zu realisieren, haben wir gerne vergessen, weil diesen Charme kann man quasi nicht nachbauen.
Hat sich echt gelohnt. Das ist so schön geworden.
Ja. Vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Gründung zurück. Du hast aus deiner Promotion heraus, beziehungsweise nach Abschluss deiner Promotion gegründet. War der Gründung davor schon ein Thema für dich?
Also ich muss ganz korrekt in der Formulierung sein. Also ich habe die Doktorarbeit fertig geschrieben und eingereicht. Die Verteidigung steht aber noch aus.
Also okay, also ich, Frau Doktor.
Nee, genau. Da muss man ja ganz drauf achten, dass das, dass man da nicht irgendwie Titel anmaßt oder sowas betreibt. Nee, also das steht noch aus. Das wird dann hoffentlich bald erfolgen. Genau, und das Thema Gründung selber war tatsächlich lange etwas, was ich spannend fand, weil ich auch im Umfeld, im Freundeskreis zwei Gründungen miterlebt habe, die auch ganz erfolgreich hier geworden sind. Medical Magnesium von Florian Koppers und Silexica von Max Odendahl. Die sind auf jeden Fall in zwei unterschiedlichen Wegen jetzt. Also Max hat seine Company schon verkauft an AMD. Aber genau, also das war total spannend, das so mitzukriegen, was denn da eigentlich möglich ist. Aber um ehrlich zu sein, dachte ich lange, dass mit unserem Metallurgie-Thema, dass die Gründung off the table ist, weil es halt so kapitalintensiv ist. Insofern habe ich dann erst durch intensive Gespräche mit den ehemaligen Gründern, hauptsächlich mit Max, rausgefunden, hey, doch, das kann schon funktionieren. Und das war dann eigentlich ein richtig krasser Aha-Moment.
Okay, mir fällt gerade auf, ich kenne beide Startups, dass eure Fakultät gar nicht so gründungsschwach ist, sondern dass es eigentlich ganz, ganz viele Fälle gibt, die so eine Gründung nahelegen, scheinbar. War das für dich auch schon davor Thema, also während der Schule oder wie war es im Studiengang Technikkommunikation? War Gründertum ein konkreter Gesprächsgegenstand?
Das muss ich leider verneinen. Straight no. Nee, also das kam tatsächlich dann erst so irgendwie über das Umfeld, so im Master, würde ich sagen, dass man das erste Mal sowas davon geschnuppert hat.
Jetzt muss ich doch fragen, ob das vielleicht an der Zeit liegt. Wann hast du Abitur gemacht?
2009.
Okay, 2009. Da war das noch nicht so ein Thema. Das ist wahrscheinlich jetzt wirklich in den letzten 10 Jahren so hyped worden. Ja. Also ich habe das Gefühl auch eher gegen Ende meines Studiums, dass man gründen kann.
Ja, doch, würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ja.
Und man gründet ja nicht alleine. Du hast gegründet mit deinen beiden Co-Foundern Gideon und Paul. Du hast dich entschlossen, deinen Mitgründer zu heiraten.
Spontan.
Wart ihr vorher verheiratet oder?
Ja, tatsächlich. Waren wir vorher verheiratet, bevor überhaupt die Idee zu Silent war. Okay. Da war, ja.
Spannend, darauf komme ich gleich zurück, ja. Das heißt also, ihr seid auch Kollegen gewesen.
Tatsächlich haben Paul und ich uns in der Promotion schon länger gekannt. Also wir haben zusammen länger geforscht. Paul hat ursprünglich mal seine Masterarbeit bei mir geschrieben, super witzig eigentlich. Und dann ist er zum Glück bei uns im Institut geblieben, hat promoviert, auch im Lithium-Ionen-Batterie-Recycling-Bereich, sodass Paul und ich super viel Austausch hatten, immer neu überlegt haben, wie können wir die Verfahren noch ein bisschen tunen, twisten, verbessern. Deshalb haben Paul und ich schon eigentlich eine sehr langjährige Zusammenarbeit.
Jetzt muss man dazu sagen, ich kenne Paul auch. Paul hat mit mir studiert und war ganz unglücklich im Bereich Bauingenieurwesen und hat dann gewechselt und brennt jetzt total für das Thema. Also auch super spannend, dass man an der einen Stelle vielleicht leidet und an anderer Stelle dann genau das findet und dass man sich meiner Meinung nach jederzeit trauen sollte, nochmal zu wechseln, wenn man begeistert ist für ein Thema.
Ja, würde ich auch absolut so sehen, unbedingt, ja.
So, ihr beide wart voll im Thema und dann kam noch jemand dazu.
Ja, genau. Also genau, Gideon und ich kennen uns auch schon echt lange und das heißt, der hat eigentlich auch die Jahre im Batterie-Recycling-Forschungsbereich von mir schon irgendwie so von der Seite immer mitbekommen. Ne? Also ursprünglich hat Gideon seine Promotion am Institut für bildsame Formgebung gemacht hier in Aachen, ne? Und hat immer mal so ein bisschen gefragt, sag mal, dieses Metallurgie-Thema, bist du dir da eigentlich sicher? Und Ja, war ich. Und er hat halt über die letzten Jahre auch eigentlich immer mehr Interesse daran gefunden.
Du hast ihn rübergezogen.
Ja, vielleicht kann man das so nennen, ja. Aber er hat halt auch irgendwie tatsächlich den Bereich Nachhaltigkeit schon immer spannend gefunden und hat dann auch einfach seinen beruflichen Werdegang immer mehr in die Richtung bewegt. Ne? Also das war schon irgendwie für ihn auch ein relevantes Thema. Die Werkstofftechnik verbindet uns sowieso. Und als Paul und ich richtig angefangen haben, den Silent-Prozess aufzubauen und zu kalkulieren, haben wir auch mal Gideon gefragt als Wirtschaftsingenieur, ob er nicht mal mit uns gemeinsam auf den Business Case schauen kann. Denn es ist zwar gut und schön, wenn man Verfahren entwickelt, die nachhaltig sind, aber sie müssen sich natürlich auch monetär tragen. Und da hat Gideon sich mit uns richtig reingehangen. Wir haben echt Wochenenden lang immer wieder Workshops gehabt, immer alles durchkalkuliert und dann gemerkt, dass wir zu dritt als Team uns super gut ergänzen. Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Und so kam dann eigentlich die Entscheidung ganz natürlich, dass wenn wir eine Firma gründen, dass wir es dann halt auch zu dritt gleichberechtigt machen.
Okay. Jetzt hatten wir Leute hier, die haben zusammen gegründet und kannten sich vorher kaum oder gar nicht. Wir haben mehrmals schon Leute hier gehabt, die sehr gute Freunde waren. Und die einen haben gesagt, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Wir wohnen sogar zusammen. Und Leute, die gesagt haben, manchmal ist es schon schwierig, auch mit seinem Freund, seiner Freundin zu gründen. Jetzt hatten wir noch nie jemanden hier, der mit ihrem Ehemann gegründet hat. Hat sich das bewährt? War das für euch in der Diskussion, ob ihr es überhaupt macht, eher ein Pro- oder ein Kontrapunkt?
Gute Frage.
So, jetzt wird's spannend.
Also sicher haben wir auch einfach darüber gesprochen, inwiefern eine gemeinsame Firma unser Leben als Paar beeinträchtigen könnte. Aber tatsächlich fanden wir den Gedanken, als Paar zusammen irgendwie eine Firma zu haben, auch schon länger irgendwie ganz, ganz cool, weil wir auch einfach uns gut verstehen.
Super. Das ist wirklich von Vorteil.
Und wir haben es auch tatsächlich bei den Eltern von einer Freundin von mir ganz cool mitbekommen. Die haben die Firma Newcycle und irgendwie sind die auch tatsächlich im Recycling-Bereich aktiv und da haben wir halt auch gesehen, dass das ganz cool funktionieren kann. Wichtig war für uns, dass wir auch autonome Arbeitsbereiche haben, also nicht quasi den ganzen Tag in jedem Meeting einfach zusammensitzen, sondern dass wir auch eben unseren eigenen Kram machen und das haben wir auch jetzt so umgesetzt und das ist super cool. Tatsächlich sehe ich meinen Mann seltener, als man denken würde.
Seltener als Paul wahrscheinlich.
Ja, so ungefähr. Und das ist tatsächlich irgendwie ganz witzig, dass man sich dann doch freut, wenn man die Mittagspause zusammen verbringt oder sowas. Ich muss sagen, eine Gründung ist so eine disruptive Lebensveränderung, dass ich total glücklich und dankbar bin, dass mein Mann das gleiche Momentum quasi miterlebt und einfach diese tiefen Insights hat. Denn ich glaube, ich könnte das mal einem anderen Partner, der nicht mit mir gründet, schwer begreiflich machen, wieso ich jetzt wieder am Wochenende quasi ins Office fahre oder wieso ich jetzt wieder auf Dienstreise fahre. Wirklich Props an alle, die das so hinbekommen als Paar, wenn nur einer in der Company involviert ist.
Gibt es ein Silib-Themenverbot im Urlaub oder gibt es überhaupt noch Urlaub?
Es ist leider, der Urlaub ist eher so eine Workation geworden, das muss ich schon zugeben.
Dann nochmal mehr, wenn man im gleichen Startup hängt wahrscheinlich.
Total, ja. Wir haben es tatsächlich, wir hatten diese Woche, dieses Jahr schon eine Woche Urlaub mal. Und da haben wir uns dann immerhin so die Regel gesetzt, dass wir erst nach Sonnenuntergang an die Laptops gehen. Also das haben wir immerhin so gemacht, dass wir dann tagsüber einfach versucht haben, einfach die Sonne zu genießen und dann abends wirklich wieder zu arbeiten. Kann ich jetzt aber auch nicht ausschließen, dass wir nicht tagsüber mal darüber geredet hätten.
Wie teilt ihr euch die Aufgaben im Gründerteam auf?
Das war eigentlich ganz straightforward bei uns, dass wir mit Paul als CTO, Gideon als COO und mir als CEO gehen. Denn das passt einfach super zu unserer Persönlichkeit und zu unserer Erfahrung. Und Paul ist zum Beispiel als CTO dafür verantwortlich, dass unsere Pilotlinie jetzt läuft. Das heißt, er ist dann Ansprechpartner für die Ingenieure in dem Bereich und für die Techniker und dafür aus den ganzen Prozessschritten ein kohärentes Verfahren quasi zu machen. Bei Gideon als COO liegen halt die ganzen administrativen Themen und finanziellen Themen. Das ist jetzt zunächst ganz witzig gewesen, weil wir eben noch keinen Head of Finance beispielsweise hatten, noch keinen Head of HR, aber das haben wir jetzt zum Glück. Insofern hat Gideon da richtig guten Support und kann halt dann extrem auch unsere Strategiethemen bezüglich der Industrialisierung vorantreiben beispielsweise und die ganzen Genehmigungsthemen, ne, die ja schon echt Brocken sind. Ja, und bei mir liegen dann halt eben die Themen der technischen Strategie irgendwie. Wie gehen wir mit innovativen Verfahren weiter um? Investor Relations, also Fundraising und halt hauptsächlich PR, eben hauptsächlich solche Themen.
Okay. Das finde ich schon bemerkenswert. Wusste ich auch so nicht. Also ich wusste nicht, wie es bei euch aufgeteilt ist. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
23.
23. Und sind das dann aktuell zwei Hierarchiestufen? Oder du hast gesagt Head-Offs, das heißt, es gibt eigentlich drei Hierarchiestufen?
Ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall starke Tech-Experten gefunden. Da sind wir total glücklich drüber. Und die managen dann halt eben quasi Junior Engineers und Werkstudierende im R&D-Linienbereich. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ja viel mehr im Bereich Business Development, Client Management. Also das ist ein total wichtiges Thema. Da haben wir jetzt noch keine Zwischenstufe. Also das ist so ein bisschen im Wachstum, aber wir werden auf jeden Fall eben Zwischenebenen haben. Ja.
Womit lockt ihr Talente?
Also zum einen denken wir, dass das Thema echte Nachhaltigkeit irgendwie umzusetzen etwas ist, was die Generation der Nachwuchstalente verstanden hat und was der Generation wichtig ist. Das haben wir eigentlich bei einem internen Teamworkshop auch gesehen, dass das ganz, ganz relevant war. Also das Thema, warum arbeitet ihr mit uns, war tatsächlich gar nicht so sehr dominiert von Gehaltsthemen, sondern halt einfach der Umsetzung, dass man autonom eine industrielle Linie aufbauen kann und das halt auch noch in einem grünen Kontext. Also das ist, denke ich mal, das, was uns am meisten hilft, junge Nachwuchsingenieure oder auch Business-Studenten oder so Studierende zu motivieren.
Aber rein intrinsisch vom Thema, Gehälter bezahlt ihr aber trotzdem, oder?
Meistens, mein Gott. Nee, klar, wir bezahlen Gehälter, bei uns sind auch die Praktikanten bezahlt, also das ist, denke ich, total wichtig, was natürlich auch möglich ist, weil wir relativ gut kapitalisiert sind und deshalb dann halt auch sagen, wir wollen dann auch professionell sein von Minute eins, dass wir wirklich auch vernünftige, vergleichbare Gehälter zahlen, ist, denke ich, total wichtig und setzt auch den Ton einfach für den weiteren Growth. Denn wir wollen als industrielle Linie auch wachsen und da müssen wir halt jetzt schon die richtige Kultur eigentlich hinsichtlich aufbauen. Ja.
Jetzt habe ich direkt mehrere Fragen. sucht ihr gerade Talente?
Ja, always searching.
Okay, in welchen Bereichen?
Hauptsächlich suchen wir gerade noch Unterstützung im chemischen Bereich. Wir suchen noch Unterstützung für die industrielle Linie. Das heißt also jemand, der schon mal Industrie gesehen hat, ein bisschen Erfahrung mitbringt. Wir suchen auf jeden Fall auch noch jemanden im PR-Bereich und im ESG-Bereich, also so quasi Environmental Impact Assessments und so, also ganz divers.
Okay. Und ESG vor allen Dingen mit dem Blick auch auf PR oder ist es wirklich Teil des Prozesses, dass ihr bewerten wollt, welche Prozesse wie grün sind?
Absolut, zweiteres, ganz klar. Okay. Denn für uns ist es zum einen intern wichtig zu verstehen quasi, wo haben wir wo sind wir besonders gut, wo müssen wir uns noch verbessern. Das ist das eine Thema, denn für uns ist es nicht ausreichend zu sagen, wir tragen zu den Sustainable Development Goals bei, indem wir Recycling machen. Nein, das ist zu einfach. Man muss halt auch einen umweltfreundlichen Prozess umsetzen, indem man das macht. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig zu verstehen, was tun wir und auch das dann später an Kunden weitergeben zu können und zu sagen, hey, wir sind nicht nur ressourceneffizient, sondern wir machen das auch auf einer schmalen Impact-Stufe sozusagen. Und ja.
Gibt ihr Shares oder ist das kein Thema?
Auf jeden Fall ist das ein Thema, denn damit motiviert man natürlich auch als Startup Talente. Virtual Shares sind eine ganz attraktive Option, um zum einen natürlich Talente zu motivieren, aber zum anderen auch, um uns als Company gemeinsam, wie soll ich mal sagen, verantwortlich für das Baby Silib zu fühlen. Denn es ist ja im Endeffekt ein Teamprojekt. Wir drei Gründer könnten das niemals alleine stemmen. Und deshalb ist es halt wichtig, dass wir auch als Signaling unseren Mitarbeitern zeigen, hey, ihr seid Teil dieses Schiffs und nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, am Ruder kurz, sondern wirklich als Team uns verstehen.
Du hast schon kurz angesprochen, ihr habt ein ganz gutes Funding. Darfst du sagen, wie ihr gefundet seid?
Ja, das kann man auch in den Medien nachlesen, deshalb denke ich, spricht da nichts gegen. Also genau, wir haben jetzt insgesamt 11,6 Millionen Venture Capital einwerben können mit sehr starken Investoren, zum einen institutionellen Investoren, zum anderen aber auch sehr coolen Business Angels. Wir haben als institutionelle Investoren die erste Runde mit V-Squared aus München gemacht und Speed Invest. Dann quasi nochmal eine Seed-2-Runde gemacht, um einfach ein bisschen mehr Pace in Richtung Industry Line zu bekommen mit dem World Fund und 10x Founders.
Ich finde es immer wieder crazy, wenn man diese Zahlen hört, weil man auf der einen Seite ja tagtäglich noch viel größere Summen hört, aber man, glaube ich, auch gar kein Gefühl dafür hat, was sind jetzt 500.000, was sind 10 Millionen, was sind 100 Millionen. Wie weit kommt man mit 11,6 Millionen?
Kommt drauf an, was wir alles kaufen. Nein, Gott. Also wir haben tatsächlich mit der Seed-1-Runde unsere komplette Pilotlinie so finanziert. Das ist schon mal stark, aber wie gesagt auch möglich gewesen, weil wir schon wussten, was wir alles gebraucht beziehen können und so. Und mit den weiteren 8 Millionen kommen wir dann so weit, dass wir einen Generalplaner beauftragen können, um die Industry-Linie dann wirklich zu planen mit allem, was dazu gehört. Also allen Texten und Brandschutzkonzepten und Genehmigungen, das ist schon dann Thema.
Ich glaube, dann hat man es aber auch verstanden, wenn man einen Dienstleister nimmt, der das alles macht, weil sonst ist man wahrscheinlich sehr, sehr schnell überlastet mit Fragen, die man selber auch nur sekundär gut beantworten kann.
Ja, da geht es nicht mehr um Seiten, sondern um Kartons, also Umzugskartons voller Ordner mit Texten. Ja.
Und gibt es die Planung für eine weitere Runde?
Auf jeden Fall. Wir wollen halt wirklich schnell wachsen. Und wenn die Pilotlinie von uns läuft und wir quasi unseren Proof of Scalability erbracht haben, steht der industriellen Linie nichts mehr im Wege. Das heißt, unser Plan ist es, ab Quartal 4 weiteres Kapital dann zu raisen. Das dauert ja immer ein bisschen was, bis man quasi die richtigen Partner gefunden hat, mit denen ein Match ist. Deshalb sind wir da jetzt nicht extrem unter Zeitdruck, was quasi unseren Runway angeht. Aber natürlich wollen wir so schnell wie möglich wieder Anlagen kaufen für die industrielle Linie. Insofern ist das, sag ich mal, der Grund, wieso wir da schon ab Quartal 4 beginnen.
Was mich total interessieren würde an der Stelle ist, ab wann kann man aus so einem Revenue-Stream leben? Also ich kann mir vorstellen, dass es ewig dauern wird, bis man diese Investitionskosten amortisiert hat und dass man das eigentlich immer wieder über Investmentrunden finanzieren muss. Gibt es dazu schon einen Plan?
Ja, den gibt es. Das ist auch sehr wichtig. Und bei uns ist das Schöne, wir haben größere Revenues, wenn wir mehr Material durch unseren Prozess bringen. Das heißt also, wenn wir unsere erste große Linie haben, dann wird die sich schon nach wenigen Jahren rechnen.
Und das heißt, ganz dumm, ihr verdient Geld, indem ihr diese Primärrohstoffe wiederverkauft.
Ganz genau.
An Rohstoffbörsen. Also ist das in so einer Größenordnung dann?
Auf jeden Fall. Okay. Also hier sind ganz kreative Konzepte wieder möglich. Ne? Also wir kriegen das auch teilweise mit, dass diejenigen, die uns die Batterien für unseren Prozess liefern, eigentlich die Rohstoffe am liebsten wieder zurück hätten. Mhm. Das ist möglich. Es gibt verschiedene Konzepte, wo wir unsere Rohstoffe verkaufen. Aber da sind wir tatsächlich in Europa echt gut aufgestellt. Also für quasi jedes Metall oder jedes Element gibt es irgendwie so eine großskalige Prozessroute, wo man die Produkte auch ganz gut einschleusen kann. Und spannend ist natürlich dann die Kreislaufschließung bis hin zu Batterien wieder. Und das wollen wir natürlich umsetzen.
Lilian, ich hätte noch so viele Fragen. Leider müssen wir jetzt zum Ende kommen. Ich habe noch eine letzte Frage. Die Frage stellen wir allen. Und es geht vor allen Dingen in Anbetracht dieser globalen Herausforderungen in diesen Zeiten, in denen wir leben. Sind wir davon überzeugt, dass wir Studierende, Forschende, Startups, Unternehmen, Politikerinnen und Politiker zusammenbringen müssen, um diese globalen Herausforderungen anzugehen? Wo siehst du dich da? Was kannst du dazu beitragen, diese globalen Krisen wie zum Beispiel den Klimawandel zu beantworten?
Also ich denke, dass wir unser Verhalten gegenüber Energien, die wir nutzen, komplett ändern müssen und auch Rohstoffen, die wir nutzen. Da ist natürlich die Mobilitätswende Richtung Elektromobilität super wichtig. Aber grüne Batterien, die sind eigentlich nur möglich, wenn man die Kreisläufe schließt. Das heißt, nur weil wir jetzt quasi keine direkten Emissionen haben auf den Straßen, haben wir natürlich Emissionen und Umwelteinflüsse, die durch das Mining dieser Rohstoffe am anderen Ende der Welt stattfinden, wo wir das vielleicht hier in Europa gar nicht mitbekommen. Wir sehen hier nur dann die sauberen Straßen, sag ich mal. Und ich denke, dass wir da einen großen Hebel haben, indem wir Ressourcen recyceln und dafür sorgen, dass beispielsweise Lithium nicht im Straßenbau verwendet wird, sondern wieder nutzbar recycelt wird als Salzform quasi, so dass man es auch wieder eigentlich in Batterien einbauen kann. Und wenn wir das schaffen, unsere Handlungsweisen als Menschen so aufzusetzen, dass Rohstoffe im Kreislauf geführt werden, haben wir schon eigentlich viel geschafft global.
Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg euch bei eurem weiteren Weg und alles Gute.
Danke dir.
Beim nächsten Mal spreche ich mit Seriengründer und Professor für Produktionssystematik Günther Schuh. Schaltet also in 2 Wochen wieder ein, wenn ich mit ihm über seine Leidenschaft zum Gründen und die Zukunft Deutschlands spreche. Bis dahin, habt eine gute Zeit.